Werbung. Nimmst du dir auch schon lange vor, deine Geldanlage endlich smart, flexibel und automatisiert anzugehen? Dann hör jetzt gut zu. Denn eines sollte klar sein, wer lange und stetig investiert, erreicht am meisten. Und genau das bekommst du bei Smarvesto, eine clevere Lösung für deinen Vermögensaufbau. Smarvesto ist ein smarter Robo-Advisor und als Tochterunternehmen der Sparkasse Bremen kommen Know-how und die Erfahrung aus erster Hand. Smarvesto investiert für dich in ein breit gestreutes ETF-Portfolio, auf Wunsch auch mit Gold-ETC, Kryptowährungen über ETN, Fremdwährungen oder Emerging Markets und das schon ab 50 Euro monatlich. Keine Sorge, das Ganze basiert natürlich auf deinen persönlichen Anlagepräferenzen. Und das Beste, eine KI überwacht dein Depot rund um die Uhr und passt es in regelmäßigen Abständen an die Marktentwicklungen an. Und jetzt kommt das Beste. Wenn du dein Smarvesto Depot über safe.it eröffnest und monatlich mindestens 50 Euro einzahlst, bekommst du bis zum 25. Mai satte 50 Euro Cashback. Einfach so zum Start. Also schau in die Shownotes, klicke auf den Link safe.it, sichere dir den Cashback und mach den ersten Schritt Richtung smarte Geldanlage mit Smarvesto. Wichtig, Geldanlagen sind mit Risiken verbunden. Die Geldanlage in Kryptowährung und Gold erfolgt bei Smarvesto über ETNs und ETCs. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
DR Power Equipment has given homeowners the power to do more. With powerful field and brush mowers capable of clearing acres of grass and brush. Trimmers that deliver up to 5 times more power than any ordinary handheld model. And chippers that turn nuisance brush piles into beneficial mulch. Start doing more this season with equipment from DR Power. Visit drpower.com today and shop the sale.
Wann sind die USA endlich pleite? Diese Frage stellen sich viele, seitdem die Vereinigten Staaten am 16. Mai ihr letztes AAA-Rating verloren haben. Und die Schulden steigen immer weiter. Wie schlimm ist das wirklich? Heute gibt's eine rationale Einschätzung. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute sind wir zurück mit der Meldung der Woche. Alle sprechen darüber. Die USA verlieren ihr letztes AAA-Rating und zwar wurde ihnen das entzogen am Freitag, dem 16. Mai von Moody's. Die haben die Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft und jetzt ist die große Frage, was bedeutet das eigentlich heute? Ordnen wir das ein? Ökonomisch natürlich, aber auch ganz wichtig historisch. Heute, ja, werden wir einiges lernen, hoffe ich mal. Und da sind wirklich spannende Sachen dabei. Und natürlich klären wir auch die Frage, was bedeutet es für Anleger? Wie investiert man jetzt? Und ich hoffe, ihr habt Lust auf dieses Video. Lasst mir einen Daumen nach oben da, eine Algorithmus-Schelle. Und wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mir einen großen Gefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Und jetzt legen wir sofort los. Kommen wir zur wichtigsten Frage. Warum hat Moody's das gemacht und die USA herabgestuft? Die Probleme sind den meisten bekannt. Die enorm hohen Schulden und die Herabstufung, Zitat, spiegelt den über mehr als ein Jahrzehnt anhaltenden Anstieg der Staatsverschuldung und der Zinslastquoten wider, die inzwischen deutlich höher liegen als bei vergleichbar bewerteten Staaten. So hat Moody's das kommuniziert. Gleichzeitig betonte Moody's aber auch, dass die USA weiterhin außergewöhnliche Kreditstärken wie Größe, Widerstandsfähigkeit und Dynamik sowie die fortgesetzte Rolle des US-Dollars als globale Reservewährung besitzen. Jetzt müssen wir aber auf die Schulden blicken und ein Fakt, der beunruhigt viele, denn die USA geben mehr für Zinsen aus als für Verteidigung. Mittlerweile hier sehen wir es in der Grafik USA in der Zinsfalle. Zinsen übersteigen Militärausgaben und einer bringt es für viele auf den Punkt. Niall Ferguson, berühmter Historiker. Jede Supermacht, die mehr für ihre Schulden als für die Verteidigung ausgibt, riskiert das Ende ihrer Vormachtstellung. Und er bezieht sich da unter anderem auf den Niedergang des Spanischen Weltreichs im 17. Jahrhundert, die Französische Revolution Ende des 18. Jahrhunderts sowie das Ende des Osmanischen Reichs im 19. und 20. Jahrhundert. Es gibt also ein Problem, die Schuldenuhr tickt und sie steigen immer höher. Die Schulden, schauen wir drauf, wir sind bald bei 37 Billionen US-Dollar. Es steigt immer weiter und die Prognose von Moody's bis 2034, dass die Schulden im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt dann 134% ausmachen sollen. Mal zur Einordnung, da würden wir dann im Bereich von Italien ungefähr liegen und wären sozusagen auf der Road to Griechenland. Und bis 2025 rechnet hier CBO, Congressional Budget Office, vor, bis 2055 könnten es dann 156% des BIPs sein. Also das wären dann sozusagen schon griechische Verhältnisse. Und wenn du jetzt schon sagst, oh, mehr muss ich eigentlich nicht wissen, ich will Gold kaufen oder ich will noch mehr Gold kaufen, dann kannst du dir jetzt gratis unseren Gold-Leitfaden runterladen. Da findest du alles zu Gold, was du wissen musst, wie man es kauft. Und da gibt es auch gleich noch eine Einordnung von mir, denn man sollte es aus meiner Sicht auch nicht überschätzen. Link dazu gratis unten in der Beschreibung. Jetzt ist ja die große Frage, was tun die USA? Kriegt man die Schulden runter? Können die Ausgaben zurückgefahren werden? Und viele erhoffen sich ja einiges von Donald Trump, von Elon Musk, von Doge, vom Budgetkürzungsprogramm. Bislang ist das noch nicht der große Erfolg. Wenn wir uns mal die Ausgaben hier unter Biden anschauen, in blau das letzte Jahr und hier Trumps erstes Jahr. Ja, man kann natürlich argumentieren, das muss alles erst wieder in Reihe gebracht werden, aber schnelle Erfolge sollte man da nicht erwarten. Und dann will Trump ja weiterhin auf niedrige Steuern setzen. Sicherlich eine Idee, die man immer diskutieren sollte, aber was droht da? Ja, weitere Einnahmenausfälle für die Staatskasse und der überparteiliche Rechnungshof des Kongresses schätzt, dass die Änderungen die Verschuldung des Bundes über ein Jahrzehnt hinweg um knapp 1,9 Billionen Dollar erhöhen wird, selbst wenn man positive wirtschaftliche Auswirkungen dieser Steuersenkungen schon berücksichtigt. Ja, das Weiße Haus und das Trump-Lager haben das natürlich nicht positiv aufgenommen. Man sieht die Schuld bei Biden, bei den Vorgängern. Man hat natürlich selber auch schon mal regiert, das sollte man dazu sagen. Und hier ein Zitat, der Sprecher des Weißen Hauses hat gesagt, wenn Moody's irgendeine Glaubwürdigkeit hätte, hätte die Ratingagentur nicht geschwiegen, während sich das finanzielle Desaster der letzten 4 Jahre abgespielt hat. Naja, kann man so sehen. Aber jetzt müssen wir mal in die Historie schauen. Und da haben die Ratingagenturen in der Vergangenheit eins nicht getan. Sie haben nicht geschwiegen. Und da gehen wir jetzt zurück ins Jahr 2011. Da hat eigentlich alles begonnen, was wir jetzt gerade so heiß diskutieren. 2011, am 5. August, Standard & Poor's stuft die USA erstmals herab von AAA auf AA+, AA+, Grund politischer Stillstand und unzureichender Defizitabbau. Also es ist eigentlich ein alter Hut, ist jetzt schon fast 14 Jahre her. Damals war es tatsächlich ein Schock. Hier sehen wir es, der Dow ist abgestürzt. Einer der schlimmsten Börsentage damals seit 2008, seit der Finanzkrise, und der Angstindex VIX. Die Volatilität ist damals sprunghaft angestiegen um 44%. Also ein kleiner Crash am Markt und sehr viel Angst drin. Jetzt ist die Frage, droht uns sowas jetzt wieder? Und da muss man gleich mal auf die Bremse treten. Wir haben es jetzt gesehen. Viele hatten ja am Wochenende auch hier unter meinem Briefing am Samstag kommentiert, weil am Freitag kam ja die Meldung vom Downgrade von Moody's, dann am Montag Crash. Ja, da kam ein bisschen Nervosität rein, mein ganz kleines Bröselchen, aber der DAX war im Plus, die US-Aktien haben dann auch ins Plus gedreht. Warum? Naja, weil man immer Kontext sehen muss. Schau mal aufs Jahr 2011. Damals hatten wir nicht nur das Problem in den USA, sondern wir hatten auch nach der Finanzkrise einige Probleme. Staatsschuldenkrise in Europa zum Beispiel. Und man sollte sich nie ein Event rauspicken und das ohne Kontext sehen. Also damals gab es auch viele andere Probleme und es war halt das erste Mal, dass die USA ihr AAA-Rating verloren haben. Und jetzt kommen wir zum zweiten Mal. Und das ist noch gar nicht so lange her. August 2023 und wer hat da regiert? Joe Biden. Also deswegen ist die Kritik auch sicherlich etwas an den Haaren herbeigezogen, dass Biden gar nicht kritisiert wurde sozusagen. Fitch hat nämlich die dritte große Ratingagentur, die USA, im August 2023 runtergestuft, auch von AAA auf AA+. Auch steigende Schuldenlast, politische Dysfunktion und Haushaltsstreite, dazu kommen wir gleich. Also das war im August 2023, noch nicht mal 2 Jahre her. Wie hat der Markt damals reagiert? Ja, der ist auch, das können wir uns hier mal schnell anschauen, ordentlich, wenn wir mal in den August 2023 gehen, hier sehen wir es, auch ordentlich in die Knie gegangen, nämlich zwischenzeitlich ja in den darauf folgenden Wochen und Monaten um mehr als 8%. Aber auch damals müssen wir den Kontext sehen, es war eine sehr unsichere Zeit an der Börse, wir haben viel diskutiert damals um hier Inflation und die Fed, senken sie jetzt die Zinsen, higher for longer, steigen die Zinsen vielleicht noch weiter. Also es war eine Börsenphase, wo immer wieder zwischenzeitlich viel Unsicherheit drin war. Deswegen sollte man das auch nie losgelöst davon sehen. Aber man muss schon sagen, hier sehen wir die Meldung, das ist schon aus dem Mai 2023. Ja, die Kreditausfallversicherung, die messen ja das Risiko eines Zahlungsausfalls. Die sind damals schon für die USA in die Höhe geschossen. Also da sehen wir schon, da hat sich in den letzten Jahren schon einiges getan. Und das Vertrauen in die USA ist, sagen wir mal, diplomatisch nicht
größer geworden.
Ja, und die Kreditausfallversicherungen, die haben damals schon einen kleinen Alarm signalisiert, sind dann auf Rekordhochs geschossen, die Spreads. Also das ist etwas, was jetzt nicht alltäglich ist. Und jetzt kommen wir mal zu dem ersten Zwischenfazit. Also Gold und Bitcoin gehören für mich ins Depot, einfach um solche Risiken in gewisser Weise abzusichern. Es gibt auch noch mehr Gründe, die für Gold und Bitcoin sprechen. Wenn ihr das mal wieder ausführlich wollt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare mal ein richtig ausführliches Video zu den Themen Gold und Bitcoin. Vielleicht trenne ich es auch gerne euer Feedback in die Kommentare. Auf jeden Fall gehört es für mich auch aus diesen Gründen ins Depot. Und ich hier ist jetzt mal ein so ein Kommentar, weil ich das ständig gefragt werde. Moin, auf welcher Plattform kaufst du deine Aktien, BTC und so weiter? Und die Frage werde ich euch heute mal wieder beantworten. Und zwar die Frage, wo kaufst du Bitcoin? Konkret beantworte ich euch heute und zwar bei Bitpanda. Bitcoin oder auch Ethereum, und zwar eine bemerkenswerte Story. Ich habe zum ersten Mal Bitcoin gekauft in meinem Leben im August 2017 und zwar damals zum ersten Mal bei Bitpanda. Ich habe da noch andere Sachen ausprobiert, aber Bitpanda gefällt mir mit Abstand am besten. Warum? Vertrauen ist beim Geld, bei Finanzen das Wichtigste und bei Krypto, Bitcoin und Co. erst recht. Und bei Bitpanda habe ich super Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit dem deutschsprachigen Support. Support ist mega, er ist deutschsprachig. Dann gibt es eine BaFin-Lizenz. Also Bitpanda erfüllt wirklich die höchsten europäischen Standards in Bezug auf Regulierung und Sicherheit. Und das ist mir schon mal ganz, ganz wichtig. Dann habe ich eine sehr große Auswahl an Kryptowährungen und Bitpanda Fusion ist eine sehr coole Innovation. Was heißt das? Es heißt unter dem Strich beste Preise und beste Liquidität. Denn da werden sämtliche Orderbücher, Preisdaten in Echtzeit integriert und dann bekomme ich eben die beste Liquidität und die besten Preise. Also Bitpanda schneidet auch in Vergleichen sehr, sehr gut ab. Ich bin super zufrieden und es ist für mich einfach das beste Gesamtpaket. Link dazu, wenn du jetzt gratis ein Konto eröffnen möchtest bei Bitpanda, findest du natürlich unten in der Beschreibung. Kommen wir zurück zu den USA und die Frage ist ja, wie schlimm, wie ernst ist die Lage jetzt wirklich? Können die USA pleite gehen? Und ihr kennt ja meinen Lieblingsspruch, wer auf neue Ideen kommen möchte, sollte alte Bücher lesen und heute schauen wir wirklich mal in die Geschichtsbücher und da sehen wir diese Schlagzeilen. Die USA können pleite gehen, sind bald pleite, die gibt's schon lange. Hier sehen wir es im Jahr 2013, wenn Amerika pleite ist, hier in der FAZ. Hier sehen wir es von Focus, auch das Jahr 2013. Schuldenberg der USA wächst auf 16 Billionen Dollar. Ja, jetzt sind wir mehr als doppelt so hoch schon. Die Bundesstaaten, US-Bundesstaaten stehen vor der Pleite hier aus dem Jahr 2011. Auch im selben Jahr hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung hier die Frage aufgeworfen, ist die ganze Welt bald pleite? Und hier aus dem Jahr 2017 USA droht die Pleite binnen 12 Jahren. Da können wir jetzt noch nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Da sind noch 4 Jahre Zeit, aber die Frage wurde auch schon 2017 und auch davor oft aufgeworfen. Und jetzt gehen wir mal noch viel, viel weiter zurück, denn die Geschichte der USA alleine nach dem Zweiten Weltkrieg ist da schon sehr, sehr wild, was Zahlungsausfälle, Schulden und Co. betrifft. Beginnen wir mal im Jahr 1957, Nachkriegszeit, und da stieg die US-Staatsverschuldung auch stark an. Und erstmals ja, gab es da so richtig Probleme dann im Jahr 1957. Ich kann euch natürlich heute nicht alles erzählen, es hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber einfach mal eine große Einordnung. Und damals gab es eben auch großen Streit über die Schuldenobergrenze. Ja, da wurde gerungen, man konnte sie nicht anheben. Es war zwischenzeitlich auch Stillstand. Es war damals nicht so wild, aber immerhin die US-Luftwaffe zwischenzeitlich hatte auch ihre Zahlungen eingestellt. Es gab auch Zahlungsstopps auf Teilgebieten. Eben auch ein frühes Signal, dass die USA theoretisch zahlungsunfähig werden könnten. Allerdings konnte man sich dann doch wie so oft einigen in der US-Geschichte. Ende 1957 wurde die Schuldengrenze dann wieder angehoben und ein Staatsbankrott blieb aus. Gehen wir weiter ins Jahr 1971. Für viele, die sich mit Geld und Finanzen beschäftigen, wahrscheinlich das Jahr schlechthin im letzten Jahrhundert, der Nixon-Schock. 1971. Es ist Sonntagabend, der 15. August. 46 Millionen Amerikaner sitzen vor dem TV. Als Präsident Richard Nixon einseitig die Verpflichtung aufkündigt, der Vereinigten Staaten Dollar in Gold zu tauschen. Und das war einfach mal das Ende des Goldstandards. Und vielleicht habt ihr schon mal von einem Blog gehört, WTF 1971. Was WTF heißt, spreche ich jetzt nicht aus, nicht, dass YouTube hier noch Probleme macht. Die meisten von euch werden es wissen, für was das steht. Und hier sehen wir es. Viele Goldfans, Bitcoiner oder auch kritische Geister sehen eben in diesem Jahr den neuralgischen Punkt dafür, dass eben das Geld ordentlich an Wert verloren hat. Und hier sehen wir viele Charts. Schaut euch das ruhig mal an. Ja, warum eben Probleme entstanden sind, die wir heute haben. Und das ist natürlich dieses Jahr 1971. Was ist unter dem Strich passiert? Der US-Dollar war eben nicht mehr an Gold gebunden, so wie davor. Das Bretton Woods-System, was ja lange in Kraft war, viele Jahrzehnte, war über Bord geworfen, weil die USA das eben nicht mehr bedienen konnten. Es waren einfach zu viele Dollar für zu wenig Gold, wenn man das einfach mal auf den Punkt bringen will. Und für manche Beobachter war das ein sanfter Default, also ein sanfter Zahlungsausfall, auch wenn es das nicht im klassischen Sinn war und auch das Rating der USA, er war damals davon nicht betroffen. Also das Ende von Bretton Woods, was war Bretton Woods konkret? Sämtliche Währungen waren fest an den Dollar gebunden und im Gegenzug verpflichteten sich die USA jederzeit ihre Währung in 35 Dollar je Feinunze in Gold zu tauschen. Das konnten sie dann aber eben nicht mehr. Jetzt ist die große Frage, warum? Ja, weil das System eben einen Webfehler hatte. Wachstum hat immer mehr Dollars gebraucht und die waren immer weniger, was ich gerade schon gesagt habe, immer weniger durch Gold gedeckt. Also Gold ist ja begrenzt, das ist ja gerade der Witz daran und Dollars gab es dann eben immer mehr und das hat dann die Leistungsbilanz von Amerika immer mehr ins Defizit gezogen, hat dann zu einer Vertrauenskrise geführt und darauf hatte ein Ökonom schon davor hingewiesen, nämlich der Ökonom Robert Triffin. Deswegen gibt's auch das Triffin-Dilemma. Man könnte es jetzt auch französisch aussprechen, war nämlich ein belgischer Ökonom. Und was heißt das? Ja, eben genau dieses Problem, dieser Webfehler, dass eben dann zu viele Dollars da sind für zu wenig Gold. Ende der 1960er Jahre zeigte sich dann, dass Triffin anscheinend recht hatte. Spekulanten attackierten den Dollar immer aggressiver und setzten stattdessen auf die D-Mark, auf die deutsche Mark. Und ja, da fragte man sich, kann das lange gut gehen? Es ist am Ende dann doch gut gegangen, aber mit einigen Problemen. Und die USA haben schon vor vielen Jahrzehnten Bekanntschaft mit dem Markt gemacht, mit Spekulanten. Es sind Währungsspekulanten, aber es sind auch die sogenannten Bond-Vigilantes, die jetzt wieder in Mode gekommen sind in den letzten Wochen unter Trump. Den Namen hört man immer öfter. Was ist das? Man könnte sagen, es sind die Anleihenwächter. Man kann sich das vorstellen. Der Markt schaut eben drauf, was machen gewisse Länder. Und wenn das dem Markt nicht gefällt, dann werden eben Anleihen verkauft, zum Beispiel von den USA, oder es wird dann eben gegen eine Währung spekuliert. Und den Begriff der Bond Vigilantes, der wurde dann eigentlich so richtig geprägt vom Ökonomen Ed Yardeni, aber dann erst in den 80er Jahren. Und zuletzt haben sie wieder Schlagzeilen gemacht, die Bond Vigilantes. Schauen wir mal drauf. Hier die Schlagzeilen. How Bond Market Vigilantes could check Trump's power. Also wie sie Trump sozusagen in die Schranken weisen können oder ihn eben ein bisschen kontrollieren können. Wir haben es ja zuletzt gesehen. Was ist passiert? Die Aktienmärkte sind abgeschmiert nach dem Liberation Day, aber auch die Anleihemärkte haben schon seit Wochen Druck gemacht. Nicht nur auf den Anleihenmarkt, auch auf den Dollar, der war unter Druck, Anleihen waren unter Druck, US-Staatsanleihen. Und hier sehen wir es, die Bond Vigilantes killed Trump's reciprocal tariffs oder hier auch Return of the Bond Vigilantes. Also ihr seht's, das ist auch etwas, was wir eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten kennen. Und übrigens sehr spannend, was Richard Nixon damals gesagt hat in den 70er Jahren.
DR Power Equipment has given homeowners the power to do more. With powerful field and brush mowers capable of clearing acres of grass and brush. Trimmers that deliver up to 5 times more power than any ordinary handheld model. And chippers that turn nuisance brush piles into beneficial mulch. Start doing more this season with equipment from DR Power. Visit drpower.com today and shop the sale.
Zeit ist reif für eine neue Wirtschaftspolitik in den Vereinigten Staaten. Wir müssen mehr und bessere Jobs schaffen. Wir müssen den Anstieg der Lebenshaltungskosten stoppen. Wir müssen den Dollar vor den Angriffen der internationalen Geldspekulanten schützen. Ja, hätte eigentlich auch heute aus dem Mund von Donald Trump so oder ähnlich
kommen können.
Tatsächlich war der Nixon-Schock am Ende ein Misserfolg. Es ist viel passiert. Es gab damals auch eine Art Zölle in eine Importabgabe. Andere Länder haben dann auch dabei geholfen, den Dollar zu stützen. Da war viel los nach 90 Tagen Preisstopp. Das hatte man dann auch noch mittendrin. Also, dass man versucht hat, die Inflation zu stoppen, ja, stiegen die Preise trotzdem. Und ja, umso schneller dann sogar. Und die Importabgabe hat dann der heimischen Industrie, also der US-Industrie, auch nicht geholfen. Und die Dollarkrise hat dann auch nicht aufgehört. Irgendwann hat man es dann doch hinbekommen. Und jetzt schauen wir noch in die 90er Jahre. Das war auch sehr spannend. Vielleicht sogar ja, das Spektakulärste, was passiert ist Mitte der 90er Jahre, nämlich die Zahlungsfähigkeit der USA massiv in Gefahr. Es gab nämlich politische Grabenkämpfe zwischen den Republikanern und den Demokraten. Und einen sehr dramatischen Haushaltskonflikt gab es in den Jahren 1995 und 1996 zwischen dem Präsidenten, dem demokratischen Bill Clinton, und damals dem republikanischen Kongress unter der Führung des Sprechers Newt Gingrich. Und die partielle Zahlungsunfähigkeit der USA war damals da und wirklich ein Krieg, anders kann man es nicht nennen, zwischen Clinton und Gingrich. Und das war zum einen ja, persönliche Eitelkeit. Da gab es Konflikte zwischen diesen beiden und solche Schlagzeilen wie hier das Cry Baby. Ja, Clinton habe ihn auf dem gemeinsamen Flug zum Begräbnis des israelischen Premiers Yitzhak Rabin schlecht behandelt und ihn gezwungen, durch den hinteren Eingang aus der Präsidentenmaschine auszusteigen, hat der Oppositionsführer geklagt. Das war ein ja, amüsanter oder ein trauriger Teil der ganzen Geschichte, aber es war natürlich viel mehr dahinter. Denn die Republikaner wollten die Schulden damals in den Griff kriegen, den aus den Fugen geratenen Staatshaushalt. Die Republikaner stehen ja für Staatshaushaltsdisziplin und wollten in nur 7 Jahren einen ausgeglichenen Haushalt. Deswegen verweigerten sie dann die Zustimmung zum Budget und haben auch verweigert, die Schuldenobergrenze weiter anzuheben. Was passierte? 2 historische Shutdowns. Also es wurde da der halbe Staat lahmgelegt und das war schon erstaunlich. Hier das Innenministerium zu 3/4 entvölkert zwischendurch. Die Nationalparks wurden geschlossen. Die Müllabfuhr in der Hauptstadt musste zwischenzeitlich sogar eingestellt werden. Und die Schlagzeilen damals waren heftig. Lieber ins Schwert stürzen. Der ehemalige Senator Paul Tsongas glaubte nicht an eine rasche Einigung. Also das war wirklich eine sehr zähe, harte Geschichte. Das Weiße Haus, sagte er, sieht sich auf der Gewinnerstraße für 1996 und die neuen republikanischen Abgeordneten würden sich eher ins Schwert stürzen, als einen Kompromiss einzugehen. Beide Seiten wollten standhaft bleiben. Für Bill Clinton war es eine große Chance, weil er galt eigentlich in der Zeit als Opportunist, so ein bisschen Wendehals, nicht geradlinig und auch irgendwie konfliktscheu. Und über die Hälfte der Amerikaner standen dann aber hinter ihm und ja, machten dann die Republikaner für das Problem verantwortlich. Also war für beide Seiten eine gute Chance, sich zu profilieren. Das Ganze gipfelte dann wirklich in einem Drama. Finanzminister Robert Rubin warnte damals in dramatischen Worten: Ich habe soeben Maßnahmen ergriffen, um zum ersten Mal in der Geschichte die Zahlungsunfähigkeit unseres Landes abzuwenden. Und er musste dann wirklich ja ungewöhnliche Maßnahmen ergreifen. Und zwar trickreich aus Pensionsfonds musste er kurzfristig 61 Milliarden Dollar abzweigen, ja, um die Zahlungsfähigkeit zu sichern. Das galt damals eigentlich als Tabu. Also ihr seht, es ist eine wilde Geschichte. Jetzt habe ich mal ja die wichtigsten Sachen rausgegriffen. Allein die Schuldenobergrenze, ja, die wurde natürlich zigmal in der Historie angehoben. Die USA haben es immer wieder geschafft. Jetzt ist die Frage, wo stehen wir heute wirklich? Wie stark ist der Dollar? Der kam zuletzt ordentlich unter Druck. Hier sehen wir mal, dass viele Währungen in letzter Zeit aufgewertet haben gegenüber dem Dollar. Zum Beispiel die schwedische Krone, die norwegische Krone. Also der Dollar, was ich zuletzt ja gesagt habe, ist unter Druck gekommen, hat sich jetzt aber zuletzt stabilisiert. Die Anleihen, Dollar und auch US-Aktien haben ja zwischenzeitlich richtig auf den Deckel bekommen. Die Lage hat sich aber stabilisiert. Und wenn wir mal hier drauf schauen, dann ist der Dollar sicherlich schwächer als früher, nicht mehr ganz so dominant, aber er ist nach wie vor, hier seht ihr es, wenn wir auf sämtliche ja hier internationale Schulden oder hier SWIFT oder hier Foreign Exchange Turnover schauen, dann ist der Dollar immer noch mit Abstand die Nummer 1. Und jetzt kommen wir zur entscheidenden Frage, wie investiert man? Und wichtig, dieses Video ist keine Anlageberatung, das dient nur der Information und ich spreche darüber, was ich mit meinem Geld mache. Wenn du daraus irgendwas ableiten solltest für deine persönlichen Finanzen, dann machst du das zu 100% auf eigenes Risiko, weder ich, der Kanal, haften dafür. Gold und Bitcoin, ich habe es vorher schon gesagt, für mich gehört es ins Depot, aber nur zu einem gewissen Grad. Warum Gold? Vor kurzem hat JP Morgan jetzt ein Kursziel von $6,000 ausgerufen. Gold ist für mich einfach eine Versicherung im Depot, wenn Sachen schiefgehen sollten, wenn wir Krisen erleben, wie zuletzt ja auch diese Zwischenkrise, haben wir gesehen, Gold zwischenzeitlich über $3,500. Dafür habe ich Gold im Depot, Diversifizierung und als Versicherung, wenn richtig etwas schiefgehen sollte. Auch aufgrund der Geopolitik, hier sehen wir nochmal zum Beispiel, wie viel China kauft oder auch andere Staaten. Die Staaten und Notenbanken kaufen Gold wie verrückt. Das ist auch ein Trend, der weiterhin anhält. Die Geopolitik ist kompliziert, deswegen gehört Gold für mich ins Depot. Aber bitte die Risiken beachten. Wir haben es zuletzt gesehen, Handelskonflikt beruhigt sich, Gold ist gleich mal abgeschmiert. Ich halte Gold langfristig, kurzfristig kann Gold ordentlich jetzt auch verlieren. Das muss man natürlich sagen, wenn es gut läuft. Das nehme ich aber gerne in Kauf, weil Gold bei mir dann eben nicht 30%, 40% oder 50% ausmacht, sondern maximal 10% im Depot, eher weniger. Und da nehme ich dann gern Verluste bei Gold in Kauf, wenn es gut läuft, weil mein großes oder viel größeres Aktiendepot dann natürlich performt. Und bei Bitcoin sehe ich es ähnlich, in gewisser Weise als digitales Gold. Ja, da sehe ich einfach viele Chancen. Wie gesagt, das kann ich heute nicht alles ausführen. Wenn ihr da mehr dazu wollt, zu Gold und Bitcoin, dann gerne in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Bitcoin sicherlich auch in gewisser Weise ein Misstrauensvotum gegenüber hohen Schulden oder dem Fiat-Geld. Ich bin aber nicht in diesem Camp zu sagen, Fiat ist am Ende und die USA gehen jetzt pleite. Ich glaube nicht, dass die USA pleite gehen, um jetzt diese Einschätzung zu geben. Es wird wie immer irgendwelche Lösungen geben. Es gibt aber natürlich große Probleme. Das ist völlig klar. Und deswegen habe ich ja gerade Gold und Bitcoin im Depot. Aber für mich ist das Fundament für alles, auch für Gold und Bitcoin. Das hat Christian Fuchs, finde ich, in diesem Jahr perfekt erklärt mit einem Garten. Und es ist eben eigentlich alles nichts wert ohne eine Weltwirtschaft, die quasi das Fundament ist. Und das ist für mich auch das Fundament in meinem Depot. Und deswegen sind für mich Aktien nach wie vor einfach und werden das auch bleiben, die Nummer eins. Und ganz wichtig, wie viel Gold oder Bitcoin du im Depot hast, das entscheidest du bitte selber. Wenn du sagst 100%, mir ist das ehrlich gesagt wurscht. Ich bin nicht dein oder euer Papa. Ihr trefft eure eigenen Entscheidungen. Das ist ganz, ganz wichtig und auf euer eigenes Risiko. Und ich würde mal so sagen, je größer das Misstrauen in Fiat-Geld und das ach so böse System, umso höher ist dann wahrscheinlich das angebracht. Ich, wie gesagt, sehe auch die Risiken. Mein Basisszenario ist aber nicht, dass die USA pleite gehen und dass das System zusammenbricht. Und deswegen habe ich auch dann nur eine begrenzte, überschaubare Menge an Gold und Bitcoin. So einfach ist es. So Leute, und jetzt freue ich mich sehr auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, wenn euch meine Videos gefallen, am Samstagmorgen kommt natürlich wieder das aktuelle Briefing, dann unbedingt meinen Kanal abonnieren. Hier, wichtig, kannst du dir unseren Goldleitfaden gratis runterladen. Und hier kannst du dir das Interview mit Professor Rieck nochmal anschauen. Da geht's auch um die USA, Gold und Bitcoin.